Sie hören den Podcast Besko erzählt mit dem Thema Wie habe ich die Wende erlebt? Mit
Ron,
Fine, Falmata,
Pamela.
Ich wurde hier ganz spontan gerade eingeladen, was über die Wende zu erzählen. Ich komme direkt aus dem Epizentrum der Wende, nämlich West-Berlin. Und da hat man die Wende sehr intensiv mitbekommen. In Bayern war das eher gar nicht real. So, zur Wendezeit war ich, glaube ich, 26, 27 Jahre alt. Beruflich war ich Lebenskünstler. Und war dann etwas vom Kopf gestoßen, weil mein Berufskonzept nicht mehr funktionierte.
Was ist denn ein Lebenskünstler?
Ein Lebenskünstler ist jemand, der arbeiten geht, wenn er das Ende vom Portemonnaie sieht und feststellt, okay, ich muss jetzt was tun.
Ach so.
Und wenn es dann wieder voll ist, dann fängt man wieder an zu leben. So ungefähr kann man das umschreiben. Und wir hatten damals die Berliner Zeitung und die war sehr praktisch. Die hat man sich morgens gekauft, hat mittags recherchiert und hat abends einen neuen Job gehabt. So, und das war in West-Berlin so ein Sonderstatus. So. Dann ist die Mauer umgefallen und auf einmal gab es ganz viele Leute, die wollten auch die D-Mark haben statt die Ostmark. Und dann war von einem Tag zum anderen mein Konzept relativ wertfrei. So. Also musste ich dann erstmal überlegen, wie gehe ich jetzt damit um. Das führte dazu, dass ich dann eine Ausbildung angefangen habe zum Stuckateur und Stuckateur wurde. Dank der Wende.
Was machst du als Stuckateur?
Ganz banal gesagt Stuck, Trockenbau. Und Stuck sind jetzt zum Beispiel so Ornamentiken an Fassaden, wenn ihr in Kirchen reingeht, so die Gesimse, die Engelsputten, die Figuren. Sowas habe ich gelernt, wie man das restauriert, wie man das neu herstellt, wie man Wände verputzt, wie man Trockenbau macht. Das war dann so der Beruf des Stuckateurs.
Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass die Mauer gefallen ist?
Das war etwas verzögert. Das habe ich nach 3 Tagen von meinem Nachbarn erfahren, weil ich da so ein bisschen so häuslich war, nennen wir es mal liebevoll. Und dann musste ich einkaufen gehen und da fingen dann die Probleme an. Ich konnte noch die Regale in den Lebensmittelgeschäften kaufen, weil alles weggekauft war.
Oh.
Und wie gesagt, West-Berlin ist eine Insel in der DDR gewesen und die kam von allen Seiten und der Nachschub war nicht wirklich gesichert, weil das sehr spontan passierte. Das führte dazu, dass ich dann eine Woche lang essen gehen musste in Restaurants. War auch schön, aber dann war ich pleite. Und dann waren so lustige Situationen, wie ich wollte zur Bank gehen, mir Geld abheben und dann gab es ja das Begrüßungsgeld. So, und das Begrüßungsgeld, das hat dann jeder DDR-Bürger gekriegt, der nach West-Berlin oder überhaupt nach dem Westen kam, der durfte sich 100 D-Mark damals bei der Bank abholen. Und die DDR war ja bekanntermaßen eine Mangelwirtschaft, also war da Anstehen wirklich eine trainierte Sache. Und dann standen die halt also 200, 300 Meter vor der Bank und haben halt gewartet, bis sie da dran waren für ihre 100 Euro. Und ich wollte ja nur eigentlich zum Geldautomaten und da war der erste Konflikt vorprogrammiert, wo man mich dann gebeten hat, ich soll mich hinten anstellen. Führte nicht direkt dazu, dass ich das gemacht habe, sondern dass ich erklärt habe, nein, ich bin schon länger Kunde bei der Bank, ich darf das. So, und dann fing eine sehr spannende Zeit eigentlich an, so in West-Berlin. Oder dann, na, da war es ja noch West-Berlin. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie weit man jetzt die Wende einkreisen soll zeitlich, so ob das jetzt bis zur Wiedervereinigung geht oder bis sonst wohin. Deshalb erzähle ich mal so ein bisschen von Anfang. Ich hatte im Wedding gewohnt und wo dann mein Konzept nicht funktioniert hat mit dem Lebenskünstler, dachte ich, okay, aber irgendwas musste er machen. So, und dann ploppte sehr schnell auf, dass die Versicherungen Leute brauchten, wo es dann klar war, dass dann die DDR in der Bundesrepublik einging. Und dann war ein Job, den ich dann angefangen hatte, Versicherungsvertreter. So, und Versicherungsvertreter deshalb, weil die Versicherung in der DDR, nachdem das dann geklärt war, dass das jetzt die Bundesrepublik wird, waren die Leute ja nicht mehr versichert, weil ja alles im Umbruch war. Alles wurde ja verändert. Und dann hatte ich 4 Monate als Versicherungsvertreter gearbeitet und habe erstmal mein Konto wieder aufgebessert, aber der Job war jetzt nicht unbedingt Premium. So, weil eigentlich hat man die Leute über den Leisten gezogen. So. Und das habe ich dann, wie gesagt, nach 4 Monaten aufgehört und bin dann erstmal verreist. So.
Wohin denn?
Nach Costa Rica.
Oh.
Also man hat in den 4 Monaten ganz gut Geld verdient.
Und für wie lange bist du nach Costa Rica?
Das weiß ich gar nicht, ich glaube 2 Monate. Also man musste sich erstmal ein bisschen erholen.
So. Oh.
Und dann, wo ich wiederkam, hat sich so Berlin auch relativ rasant verändert in diesen 2 Monaten. Also das war deutlich spürbar. Und das war so für, ich würde mal fast sagen, 2 Jahre waren die Regeln in Berlin relativ ausgesetzt. So, also man konnte sein Auto mitten auf der Kreuzung parken, ohne dass man einen Strafzettel gekriegt hat, weil absolutes Chaos herrschte. Also man konnte da wirklich relativ frei agieren. So, dann hatte ich gedacht, oh, ich brauche mal eine neue Wohnung. Und dann war ich in einer Kneipe, habe mit ein paar Leuten ein Bierchen getrunken, hat man sich so unterhalten. Und dann habe ich halt eben gefragt, ob nicht zufällig jemand weiß, wo eine Wohnung frei ist. Und da war es dann halt eben auch Usus, dass die Leute aus Ostberlin ganz schnell weg wollten, weil sie so zum Teil Angst hatten, dass die Mauer wieder aufgebaut wird, dass das irgendwie rückgängig gemacht wird, weil sie gemerkt haben, nee, wir wollen ganz schnell wohin, ob sie verreist sind oder irgendwo hingezogen sind. Auf alle Fälle waren sehr, sehr viele Wohnungen voll möbliert frei und irgendwo gab es immer Schlüssel dazu. So, und der eine hatte eine und hat den Schlüssel und hat gesagt, guck mal hier, Einzimmerwohnung, Hinterhaus in Mitte. Habe ich letztens drin gewohnt, aber bin jetzt woanders hingezogen und kannst du haben. So, ne? Und dann hatte ich halt abends eine neue Wohnung.
Oha,
und ja, für lau sozusagen, weil es gab auch nicht so einen richtigen Vermieter, weil auch die ganzen Hausverwaltungen waren im Umbruch so und auch da blickte keiner mehr durch. Ja, und dann bin ich da erstmal eingezogen, habe mich da erstmal so, ja, erstmal alles hingebracht, so ein bisschen schön gemacht. Und dann dachte ich irgendwann so nach einem halben Jahr, vielleicht kümmere ich mich doch mal um irgendwie sowas wie einen Mietvertrag und frage mal nach, wo ich mich da hinwenden muss.
Und welches Jahr war das jetzt so ungefähr mit der Wohnung?
Das war 90.
Ach so.
Ja, so. Und dann habe ich rausgefunden, welche Verwaltung das ist. Dann habe ich gefragt, ja, ich hätte gerne einen Mietvertrag. Und dann kriegte ich als Antwort, ist momentan nicht möglich, wir haben keinen Überblick. So, weil ganz viele, die da gearbeitet hatten und die Ahnung hatten, die sind auch alle irgendwie weg gewesen zum Teil. Und dann fehlte einfach die Leute, die dieses System kannten. Also das war halt ein zusätzliches Problem in der Wendezeit, dass die Fachkräfte in der DDR, die noch so da waren und die wussten, wie ihr System funktioniert, die waren weg oder das System war weg. Und das war ein ziemliches Chaos, was dann herrschte. Und dann
da hat die Regierung sozusagen nicht irgendwie geholfen, dass das irgendwie besser läuft. Also war das einfach ein Umbruch?
Das war ein massiver Umbruch. Also ich meine, da ist ein ganzes Land flöten gegangen. So, und dann gibt es ein anderes Land, was das quasi annektiert hat, so, weil das würde ich jetzt mal so sagen, dass die DDR eingeheimst wurde von Westdeutschland, so, weil es einfach eine größere Wirtschaftsmacht war und weil im Vorfeld schon relativ klar war, dass da sehr viel Geld unterwegs ist. So. Und dass auch sehr viel Elend passiert ist, also gerade auf der ostdeutschen Seite. Wenn man jetzt überlegt, so wie die Treuhand agiert hat, was da an Abwicklungen war, wie viele Leute arbeitslos waren, wie viel Lebensgrundlagen von einem Tag auf den anderen kaputt gegangen sind. Da war wirklich sehr, sehr viel Elend dabei. Das habe ich auch mitgekriegt, wo ich dann dieser Versicherungsvertreter war. Da bin ich erst losgegangen, habe mir von meinem letzten Geld einen schönen Anzug gekauft, weil ich dachte, das gehört dazu. Und bin dann vom Wedding rüber nach Pankow. Das war damals Ostberlin. Und habe dann oben angefangen zu klingeln und habe mich dann nach unten durchgeklingelt und überall halt meinen Spruch gesagt. Und dann haben sie entweder gesagt, ja, komm rein oder nein, kein Interesse. Und das war allerdings dann schon nach einem Dreivierteljahr, wo die Mauer gefallen war. So. Und dann klingelte ich bei einem und der machte auf und der kam gerade die Nacht davor aus dem tiefsten Sibirien, wo er Rohre verlegt hat für irgendeine Pipeline und der hatte nicht mehr mitgekriegt, dass die Mauer gefallen war. Und der ist mit dem Nachtzug angekommen und dann hat er das irgendwie noch mitgekriegt und dann war aber K.O. und ist schlafen gegangen und dann stand ich halt vor der Tür und wollte ihm eine neue Versicherung vertreten und sein Land war gar nicht mehr da. Also das war für ihn nicht so ganz bewusst gewesen, obwohl da schon Dreivierteljahr rum war. Und daran hat man halt eben dann auch so gemerkt, was hier eigentlich gerade so passiert. So, und das war definitiv eine sehr spannende Zeit gewesen. Und dann fing so die Zeit des gegenseitigen Kennenlernens an, so. Das heißt also, dass man dann geguckt hat, so Prenzlauer Berg war damals so das Szeneviertel in Ostberlin und dann hat man sich da mal so hinorientiert, geguckt, was ist denn da so los und dann hörte man irgendwie aus dem dritten Stock Musik und dann war es völlig normal, dass man dann halt hingegangen ist, einfach reingegangen ist und war einfach mittendrin in irgendeiner Party.
Boah.
So, und kannte gar keinen und später kannte man einige und dann hat man selber eine Party gemacht und nach 2 Stunden denkt man, wer sind eigentlich all die Leute hier? Ist ja interessant. Und irgendwie nächsten Tag, wenn du dann deine Party fertig hattest und wieder aufgewacht bist, sagst du, ey, was liegt denn hier noch so rum? Die kenne ich alle gar nicht. Also es war schon spannend. Und dann, was ist denn da noch so alles gewesen?
Ich hatte eine Frage.
Ja, her damit.
Was waren denn was haben denn die Westberliner erwartet von den Ostberliner oder so? Also was dachten sie, wie sie sind und ob da was dann doch nicht gestimmt hat, wo man sich dachte, oh, die sind ja ganz anders, als ich gedacht hätte?
Kann ich dir gar nicht beantworten. Ich kann jetzt nur von mir reden. Und meine Situation war, dass meine Mutter, die ist 59, von Dresden nach Westberlin rübergesiedelt und die ganze Verwandtschaft saß in Dresden. So, und deshalb kannte ich beide Systeme von klein auf. So, und wann war das? 72, 74 durfte man offiziell wieder in die DDR reisen. Da gab es dann irgendwie so ein Abkommen. Und meine Mutter war alleinerziehend und dann, wenn Ferien war und sie arbeiten musste, hieß es ab zum Hoffmann-Clan. Das war meine ganze Familie in Dresden. Und von daher kannte ich dann halt eben die DDR anders wie jetzt, sag ich mal, so der normale Bundesbürger, der nicht viel mit der DDR zu tun hatte. So, und da war es dann halt eben früher so gewesen, dass man mit 30 Schlüppern rübergefahren ist. Man kam mit dem eigenen wieder, weil man halt immer was rübergebracht hat, weil drüben gab es nicht so viel. So. Und dann haben wir mal so eine Episode gehabt, wo wir ganz viele Fliesen rübergetragen haben und dann irgendwann hat dann mein Onkel Hans sein Bad damit gefliest und dann war eine große Party und dann hat er schon irgendwie 1-2 Teechen zu viel getrunken und dann stand er auf, so ein bisschen wankend und meint so, er geht jetzt in Westen kacken. So, das war dann so sein Statement dazu, dass er jetzt Westfliesen im Bad hat. Und dann gab es halt auch so ganz viele Episoden, die man so an der Grenze erlebt hat. Und also wo man dann gemerkt hat, hier ist irgendwie was anderes, wenn man durch den Transit gefahren ist. Also Transit war, du bist halt von Westberlin, das war ja wie eine Insel. Dann bist du mit dem Auto zu Dreilinden gefahren, dann war da so eine Grenze, dann standest du da mit deinem Auto und dann kamen die Kontrolleure, haben geguckt, haben immer so komische Fragen gestellt, wie haben sie Waffen oder Drogen an Bord? Dann sagst du natürlich nein und dann wurdest du halt eben kontrolliert. Das war immer so sehr also war kein schönes Gefühl, weil die Leute, die haben dich ja wirklich sehr komisch behandelt. So, und dann bist du durch den Transit gefahren und dann kamst du halt in Hof oder in Dreilinden wieder raus, dann warst du in Westdeutschland. So. Oder wenn du halt eben nach Ostberlin rein bist, bist du dann über den Tränenpalast. So, das ist jetzt in Mitte, ich weiß gar nicht, das Gebäude gibt es noch. Und das war so der Grenzübergang. Und da hatte ich dann zum Beispiel als Kind Monopoly mit. War eine blöde Idee, ist ja ein rein kapitalistisches Spiel und wollte das mit meinen Verwandten spielen und dann hat er an der Grenze im Koffer aufmachen, was ist das hier? Nein, das bleibt hier. Oh. Und da war ich damals halt eben auch so ein bisschen frecher und habe gesagt, ey, kauf dir selber eins, das ist meins. Und das führte dazu, dass meine Mutter 4 Stunden Verhör hatte.
Oh mein Gott.
Und man hinterher immer wieder so Repressalien erlebt hat, weil die haben sich das dann irgendwie registriert, später habe ich erfahren, die haben ein kleines Loch in den Ausweis gemacht und dann verstand ich auch, warum die deinen Ausweis immer auf so eine Glasscheibe mit einer Lampe gelegt haben. So, und das war im Prinzip so ein archaisches Internetsystem, so, wo sie geguckt haben, ah, da ist ein Loch drin, der ist schon mal auffällig gewesen. Dann wussten sie nicht warum, aber dann haben sie dich immer rausgezogen.
Boah.
Und das hat mir dann mal einer erzählt, dann habe ich einen neuen Ausweis besorgt und dann war wieder Ruhe.
Okay.
Und andere Beispiel war, wir haben im Winter Schneemann gebaut, so, und dann kamen die Nachbarjungs und wollten ihn kaputt machen. Und dann dachte ich, oh, jetzt war ich ja Schneeballschlacht machen und so. Und dann ist meine Tante gekommen und hat mich dann am Ohr nach Hause gezogen. Und Jahre später habe ich erfahren, dass das Stasi-Kinder waren. Und die hatte also richtig Angst, weil sie wusste, was das bedeutet.
So. Oh.
Und wenn du mit beiden Systemen aufwächst, dann kannst du beides auch einschätzen. So. Und viele konnten das halt nicht einschätzen. Viele, die noch nie in der DDR waren, die waren dann völlig fassungslos. Und für mich war das aber normal. Deshalb halt zum Ausgang der Frage, ich kann es jetzt nur von meiner Seite beantworten. Ich wusste, was für Kollegen da kommen. So. Und ich wusste, dass das alles auch nur Menschen sind und dass die auch nur mit Wasser kochen. Aber dass die halt eben auf der einen Seite eine Mangelwirtschaft waren, aber auf der anderen Seite hatten die ein sehr gutes soziales Netzwerk aufgrund der Mangelwirtschaft, weil man sich ganz anders geholfen hat. Also dass die sind ganz anders miteinander umgegangen. Also da hieß es so, Mann, du hast Zement, ist ja toll, ich hab das. Also wie eine Tauschbörse.
Cool.
So, und dieser Satz, nach eins macht jeder seins, hat auch seine Berechtigung, weil da hat man dann versucht, irgendwie Sachen für sich selber zu organisieren. So. Und da hatte auch jeder seinen festen Job, jeder hatte irgendwie ein Auto, jeder hatte eine sichere Wohnung, jeder hatte irgendwie eine kleine Laube, zumindest alles, was meine Verwandtschaft anging. Und denen ging es eigentlich wirtschaftlich und sozial besser, wie meiner Mutter, die alleinerziehend in West-Berlin saß. So. Und genau, und jedenfalls kamen dann die Kollegen nach West-Berlin rüber und dann vermischte sich das immer mehr so. Und viele sind dann auch wieder, haben gesagt, ja, schön hier, aber sind dann wieder zurück nach Ost-Berlin. Also sind nicht alle, irgendwie haben nicht alle gesagt, wir müssen jetzt hier die DDR verlassen. Weil ganz viele, die wollten ja eigentlich nur frei sein. So wie der andere auch. So, und das war ja das Hauptproblem. So, also zumindest war es am Anfang die Intention. So, später, fällt jetzt wieder in die Wendezeit rein. Mein ganzer Hoffmann-Clan, den ich damals hatte als Familie in Dresden, da war ich immer sehr neidisch, dass die so diesen Zusammenhalt hatten. So, einer hat dem anderen geholfen und so. Und das ist, binnen kürzester Zeit ist dieser Kitt weggebrochen, dieser Zusammenhalt, weil alle auf einmal nicht mehr angewiesen waren auf den anderen. Es gab ja dann alles. So. Und dann ging es darum, nein, ich kann jetzt nicht helfen, ich muss jetzt verreisen, nein, ich brauche das Geld, ich muss jetzt einen Videorekorder kaufen. Und die hatten ja auch ganz viel Nachholbedarf, ist auch irgendwo verständlich. Aber diese Solidarität, die untereinander hatten, die bestand eigentlich nur aus der Not heraus. So, und das war ziemlich ernüchternd, das zu realisieren und zu erleben.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, also kannst du auch dann noch irgendwelche, die nicht so eine positive Auffassung von dem Mauerfall irgendwie hatten?
Inwiefern meinst du das jetzt?
Also, naja, Leute, die das halt mehr negativ gesehen haben als positiv.
Da kenne ich ganz viele Leute aus der DDR, so, die nicht so ein gutes Gefühl dazu hatten. Was jetzt ein bisschen absurd klingt, aber nehmen wir mal die Baubranche. Der Bauarbeiter in der DDR hat gelebt wie ein König, weil das gab nicht viele Bauarbeiter in der DDR und die haben dann halt viel für Schwarzgeld gearbeitet, für Westgeld gearbeitet. Also die hatten wirklich richtig gutes Auskommen, also wie die Made im Speck, kann man sagen. Und mit dem einen, mit dem ich meinen Meister zusammen gemacht hatte damals, der hat man uns dann unterhalten und der meinte auch so, also mit dem Mauerfall hat er wirtschaftlich totale Einbußen gehabt. So, weil auf einmal ja ganz viel da war, jeder konnte sich das Material kaufen. Er konnte die Leute nicht mehr so auspressen, weil ja die Not nicht mehr da war. Da gab es einige, die da ziemlich Minus gemacht haben. Vom Westen her war ich am Anfang auch so, ach Gott, jetzt also einfach, weil mein Lebenskonzept ja nicht mehr funktioniert hat, war ich ja auch so ein bisschen Wendeverlierer, so in Anführungsstrichen. Also kann man so sagen, aber eigentlich ist das Blödsinn, weil ich habe ja was Vernünftiges draus gemacht und das ging ja trotzdem weiter. Mhm. Ich kenne aber auch viele Leute, die dran kaputt gegangen sind, so, die einfach, und das ist auch sehr viel DDR-Bürger, was man heute auch politisch merkt, so hängt viel damit zusammen, dass den Leuten ja eigentlich der Boden unter den Füßen weggerissen wurde von einem Tag auf den anderen. Wenn du jetzt gearbeitet hast in einer Firma und du hast eigentlich immer gedacht, du machst einen guten Job und so, und dann sagt auf einmal irgendeiner aus vom Nachbarland, was auf einmal mit zu deinem Land gehört, nee, das ist nicht gut hier, das brauchen wir nicht mehr, das wird jetzt abgewickelt, dann gehen ja ganze Werte kaputt. So, und da muss man erstmal mit klarkommen, wenn du auf einmal merkst, so alles, was du dein Leben lang gemacht hast, ist null und nichtig. So, und du bist jetzt arbeitslos und du bist jetzt irgendwie der Hooker für die anderen und hast vorher ein ehrhaftes, normales, gutes Leben gehabt. So, und das betraf einen sehr großen Teil in der DDR. Und da ist auch sehr viel Mist gemacht worden, so, wo es wirklich sehr viele Verlierer gab, gerade im Osten. Und das merkt man heute anhand der politischen Ergebnisse. Das ist ein Resultat davon. So würde ich jetzt aus meiner Warte sagen, was ich so erlebt habe, was ich mit Leuten geredet habe, was ich kennengelernt habe.
Also hatten Sie das Gefühl, dass Sie sozusagen fast in den Stich gelassen wurden? Dass Sie halt
dass sie verkauft wurden, natürlich. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes. So. Also musst dir vorstellen, du machst einen Job, machst den gerne, machst den, weiß ich, seit 20 Jahren und dann auf einmal sagt die Firma, ist nicht mehr. Unsere Firma gibt es jetzt nicht mehr. Und dann sagst du, na, kein Problem, gehe ich woanders hin, fang da an. Dann merkst du, oh, da gibt es ja auch nichts mehr, da gibt es ja auch nichts mehr. So, wenn auf einmal die ganzen Firmen verschwinden, weil sie einfach abgewickelt wurden, weil sie zum Teil eine Konkurrenz darstellten, weil der Westen zum Teil damit ein Riesengeld verdient hat, weil du bist ja völlig abhängig geworden. Das kamen ja die ganzen Westwerte und Westprodukte rüber. Und das war ein Wirtschaftsboom ohne Ende für Westdeutschland.
Ich habe noch mal eine Frage, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wie kam das denn eigentlich dazu, dass die Mauer geöffnet wurde? Weil ich habe das noch nie so richtig, also ich habe auch schon Filme und so darüber gesehen, aber ich konnte das nie so richtig rausfiltern.
Ja, wie kam das dazu? Also der Staat war bankrott, das ist ein Grund. Dann wurden die Leute immer aufsässiger und immer fordernder. Das waren dann die Montagsdemos, die am Anfang unterschätzt wurden, so, und die dann aber immer mehr wurden. So, und dann spielt Gorbatschow eine ganz große Rolle.
Wer ist das?
Das war der Präsident, oder heißen die Präsidenten? Nein, was jetzt Putin ist. Das war damals der Häuptling von der Sowjetunion. So, und das war der, der hier dieses Muttermal auf der Stirn hatte. Ich weiß nicht, wie er. So.
Kenne ich gar nicht.
Okay, müsst ihr mal Lehrer fragen.
Das kriegt ihr dann noch im Unterricht.
Ja. Ja. Und der war sehr weltoffen. So, und davor gab es Brezhnev und ach, wie sie alle hießen, und die hatten gar kein Interesse daran. Also die DDR war im Prinzip der Verlierer nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt gehen wir mal noch ein Stück zurück. Wir hatten die Westdeutschen, die haben den Marshallplan gekriegt. Das heißt, dass die Alliierten, die Franzosen, die Engländer und die Amerikaner, die haben Westdeutschland finanziell aufgepäppelt. So, also unglaublich viel Geld reingepumpt. Und die DDR hatte so ein bisschen die Arschkarte, um es mal deutlich zu sagen, weil die hatte die Sowjetunion als Besatzungsmacht und die haben alle Werte rausgezogen, die noch übrig waren. Also sprich die Montage von Maschinen, von Fabriken, von Fachleuten, von Rohstoffen. Und deshalb hatte die DDR als Staat gar keine Chance, so wie Westdeutschland groß zu werden oder autark zu werden. So. Und das war immer der große Bruder. Und der große Bruder hat natürlich tunlichst darauf geachtet, weil das ja wie ein Rohstofflager war für die Sowjetunion, dass die möglichst die Beine stillhalten. So, und dann gab es zum Beispiel am 17. Juni gab es schon mal so eine kleine Revolution, die wurde dann mit Panzergewalt niedergemacht. Und ist auch ein Feiertag gewesen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch einer ist, 17. Juni 57. Und da haben die Arbeiter, die damals die Stalinallee in Berlin gebaut haben, die haben immer mehr Auflagen gekriegt, schneller arbeiten, weiterarbeiten. Und die haben dann irgendwann gesagt, so nee, machen wir nicht mehr. So, und dann sind die auch alle auf die Straße gegangen und da war im Prinzip wie eine kleine Revolution. Das ist aber niedergeschlagen worden.
Und sind dabei auch Leute zu Tode gekommen?
Ja.
100%, ich bin Panzer durchfahren.
Ja. Und das hat jetzt aber, das spielt ein bisschen mit in die Wende rein, so indirekt, aber eigentlich hat es jetzt nichts mit der Wendezeit an sich mehr zu tun. So, aber es ist so ein kleiner Rückblick. So. Und das betrifft aber deine Frage, so warum das eigentlich passiert ist. Und das war genau dieser Punkt, dass der Staat pleite war. So, und dass die dass Honecker schon sehr dement war, dass er auch nicht mehr so ganz auf dem Laufenden war und dass die gar keine Ausflüchte mehr hatten und gar nicht mehr was sie machen sollen. So. Und dann standen die Leute halt an der Mauer und haben halt gerufen, wir wollen raus, und ich weiß gar nicht, was sie noch alles gerufen haben. So. Und dann gab es Schablinski, hieß er, glaube ich, der dann auch so sagte, ja, wie ist das, wir haben ja hier einen Beschluss, und dann wusste er aber ja nicht mehr, was, wo, wie ist. Da hat er gesagt, also so wie ich das verstehe, ist, glaube ich, ab heute. Und dann haben sie die Schranken aufgemacht. So. Und das war eigentlich, meinte der das gar nicht so irgendwie. Und also das ist bis heute, glaube ich, gar nicht richtig geklärt. Jedenfalls war das so ein historischer Satz, den er gesagt hat.
Ja, es war super spontan. Das könnt ihr euch mal angucken. Man merkt richtig, dass er selber eigentlich nicht genau wusste. Dann hat sogar, glaube ich, jemand aus dem Publikum gefragt nochmal, also bedeutet das, dass es ab jetzt alles offen ist? Und dann hat er gesagt, ja, wie ich das jetzt gelesen habe, stimmt es. Und dann war halt auf und dann war viel los.
Ja. Boah.
Ja, es hat sich aber abgezeichnet über fast ein Jahrzehnt. Ne?
Boah.
So, und das ist auch vergleichbar ein bisschen mit dem Dritten Reich. Also gab es dann die Stasi in der DDR, und das war halt eben auch, wo jeder den anderen bespitzelt. So. Und dann gab es den inoffiziellen Mitarbeiter, der IM. Und da ist so viel Misstrauen in der Bevölkerung gewachsen über die Jahre, dass die irgendwann gesagt haben, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. So. Und wenn du gesagt hast, du möchtest gerne den Beruf machen und du hast kein Parteibuch, dann konntest du den Beruf nicht machen.
Was ist denn ein Parteibuch?
Ja, dass du in der Partei, also in der SED, Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, Mitglied bist. Du kannst auch bei den Grünen Mitglied werden, dann hast du bei den Grünen ein Parteibuch. Und also gibt es heute immer noch so. Und da war es aber so, dass wenn du nicht Mitglied in der Partei bist, dann hast du Sanktionen gekriegt, dann konntest du nicht das ausführen, was du wolltest. So. Und das sind viele, viele Repressalien, die du hattest als Bürger, wo du irgendwann gemerkt hast, nee, ich will so gar nicht mehr leben so, und ich möchte das gar nicht mehr. Und dann wurde immer gesagt, ja, wir haben den Fünfjahresplan, das ist dann jetzt die Wirtschaft gewesen. Also bei uns hat man gesagt in der Marktwirtschaft, wir brauchen jetzt Beton, weil wir wollen ein Haus bauen. Und die haben gesagt, so, wir stellen jetzt alle Maschinen so ein, dass wir jetzt Nägel für 5 Jahre herstellen können.
Das nennt sich Planwirtschaft. Ja. Das wird dann geplant halt. Die Wirtschaft ist nicht sehr flexibel dadurch.
Ach so.
Ja. Und das führte dann zu der Mangelwirtschaft. So, dann hattest du 50 Millionen Nägel, aber hast kein Holz gehabt, wo du Nagel reinmachen kannst. So.
Oder
ganz platt gesagt.
Sehr viele rote Hosen, aber das ist nicht mehr in. Sozusagen.
Ach so,
zum
ja.
Beispiel.
Ja.
Dann ist es so, das war halt sehr unflexibel, und dadurch kam es immer mehr zu, wie heißt das, die Gesellschaft, die fand das nicht so toll. Zum Unmut. Ja.
Genau, und historisch gesehen ist das eine grandiose Sache, dass das eine friedliche Revolution war, dass da halt eben keiner zu Tode kam. Nach der Wende fand ich das sehr beeindruckend, wie die Bundesrepublik das geschafft hat in doch relativ kurzer Zeit. Das hat sie dann leider vergelernt, das sieht man beim Flughafen bauen. Hat sie dann relativ schnell gelernt, ein neues Postleitzahlsystem zu machen. Also das steckt ja total viel Arbeit dahinter, wenn du jetzt, ich sag mal, ein ganzes Land dazu kriegst und musst das organisieren. Also, und dann hatten wir den Herrn Blüm, das ist so ein kleiner Mann, der ist immer auf seinen Schemel geklettert und hat dann in die Welt gerufen, die Rente ist sicher, so. Und kann man so nicht mehr unterschreiben, weil die Rentenkasse wurde größtenteils für den Wiederaufbau genutzt. So. Ja. Und weiß nicht, stellt mal noch Fragen, mir fällt gerade nichts mehr ein.
Gab es irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel Städte in Ostdeutschland, wo man unbedingt hin wollte, gab es dann so was wie so, dass es so in war, mal nach wo auch immer hinzugehen?
Boah, das weiß ich nicht. Also ich gehörte nicht dazu. Ich hatte da eine etwas träge Phase. Das gab, also nee, also eher war es umgekehrt. So, und ich glaube aber, nee, eigentlich auch nicht. Also ich kenne viele aus Dresden, also aus meiner Verwandtschaft, die waren alle erstmal nach Berlin. Das war so der Magnet. So. Dann kam als nächstes Hamburg. Und dann hing es natürlich davon ab, wo hat man seine Verwandten sitzen. So, also das war ja dann individuell. Also die hatten ja bundesweit trotzdem ihre Verwandten, die halt eben Vormauerbau da gewohnt haben. Und dann war es natürlich völlig normal, dass man da hinzog. Bei uns selber war es interessant. Meine Mutter rief mich dann an und meinte, ah Mensch, wir müssen jetzt Hochbetten bauen, die Verwandten kommen alle. So, und das war ein bisschen traurig. Wir haben dann, also ich habe dann irgendwie in jedes Zimmer zwei Hochbetten gebaut, weil wir dachten, jetzt kommen die 100 Hoffmänner zu uns und da kam nicht einer. Und das war irgendwie sehr ernüchternd. Also das hätten wir so nicht gedacht. So, aber die waren dann, wie gesagt, völlig mit ihrem Ding beschäftigt. Und ja, dann gab es noch die Episode, das war dann ein bisschen später, wo man dann, wir haben dann drei Häuser zurückübereignet bekommen, die in der DDR beschlagnahmt wurden oder enteignet wurden. So, da ist dann mein Opa irgendwann gestorben und meine Oma und meine Urtante und die haben alle Häuser gehabt und das hat dann der Staat einbehalten. So, und meine Mutter wollte die haben, aber in West-Berlin durfte sie die nicht haben, weil das ging nicht. So. Und dann konnte man aber, wo dann die Mauer gefallen ist, konnte man dann anfangen, das war dann auch ein Riesenprozess, wo sehr viel Bewegung war, dass man sagen kann, hier, ich habe ein Anrecht auf das Haus, dann kann man das belegen anhand von Grundbüchern von damals und dann sieht man, ah, okay, und dann wurde das zurückübereignet. So, das heißt, dass du dann die Häuser zurückbekommst und dann aber deine Verwandten auszahlen musst, wenn da welche dran hingen oder wie auch immer. Ja, und so wurde meine Mutter auf einmal Hausbesitzerin von drei Häusern. So, was aber ein bisschen blöd war, weil sie musste dann natürlich dem ganzen Hoffmann-Clan da irgendwie auszahlen, weil die alle irgendwie ein Anrecht damit hatten. Und damit war das erste Haus eigentlich schon wieder weg. Und dann war sie mehr oder weniger alleine, wo sie die dann versucht hat zu sanieren. Und dann haben wir die Banken kennengelernt. So, und mit Umschuldung. Und also es geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber dann war das zweite Haus weg und das dritte haben wir dann notverkauft. Also da ist eigentlich nicht viel übrig geblieben, weil da sehr viel schiefgegangen ist, so wirtschaftlich, so, was man so ein bisschen unterschätzt hat damals.
Okay, und dann hätte ich noch eine Frage, eine letzte. Wenn du jetzt so zurückblickst an der Zeit, was für Gefühle kommen denn da hoch? Also, weil das war, ich kann es mir natürlich nicht vorstellen. Deswegen frage ich mich, was hast du denn in dem Moment gefühlt? Hast du erfahren, dass, oh, jetzt ist alles anders oder auch die Tage später danach?
Naja, ich war im besten Partyalter, also das war genial. Also es ist im Prinzip waren ja keine Regeln mehr da. So, also wie gesagt, du konntest da völlig frei drehen und keinen hat es interessiert und alle haben frei gedreht auf ihre Art. So, und es war wirklich eine sehr lebendige, emotional anstrengende, schöne Zeit. So, also kann man nicht anders sagen. Und dann gibt es aber auch, und das gehört auch zur Wendezeit, die Anschläge in Hoyerswerda, diese Rassismusgeschichten, und da ist auch einiges losgetreten worden, wo es zu DDR-Zeiten verboten war, seine Meinung zu sagen, wurde es auf einmal erlaubt. Und da sind Meinungen zutage getreten, die einfach noch aus dem Dritten Reich herrühren. So, und die halt eben dann vehement durch die ganze Nazitum auf einmal was wieder auflebte. So, wo es um Fremdenfeindlichkeit ging und so weiter.
Und was ist bei den Anschlägen in Hoyerswerda passiert? Also ich habe davon noch gar nicht so wirklich gehört irgendwie.
Das war ein Flüchtlingslager und es wurde mit Molotow-Cocktails beschossen. Das brannte und die Bevölkerung stand daneben und hat applaudiert. So. Und das war so ein Moment, wo ich mich extrem geschämt habe, irgendwie ein Deutscher zu sein oder irgendwie diesem Land anzugehören. So, also ich fühle mich auch nicht als Deutscher, ich fühle mich als ein Erdenbürger davon. Also da bin ich eh so ein bisschen außen vor, aber da habe ich mich massiv geschämt, also so wie ich mich jetzt für die AfD auch schäme. So. Mhm. Genau. Und, okay. Jo. Ja.